Ein herzliches Willkommen zur dritten Auflage der Ringverlesung Interdisziplinäre Perspektiven auf KI und Ethik. Schon zum dritten Mal, man merkt, wie spannend das Thema ist. Ich freue mich, dass Sie hier im Raum sind und auch im Zoom. Also wir haben Zoomies und Roomies hier. Und beide werden nachher Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen. Veranstaltet wird diese Ringverlesung einerseits von Alina Lorenz, Institut für Informatik. Da sitzend, vom Zentrum für Produktion der Zukunft, das ein Nachfolgezentrum ist von dem KI-Produktionsnetzwerk, also wo es KI in Industrie geht. Und von mir Lehrstuhl für Moraltheologie, ich bin die Ethikerin hier in der Runde. Und wir drei Institutionen, drei Personen haben uns überlegt, dass es doch spannend wäre, so interdisziplinär auf KI zu blicken. Ja, und das haben wir uns zum Motto gemacht und das ist schon zum dritten Mal. Jetzt mal um 17:30 Uhr und wir hoffen, dass die Zeit besser ist als die Mittagszeit, aber es scheint besser zu sein, es sind mehr da als sonst, von dem her freut es mich. Genau. Und wir haben einen Auftakt aus der Theologie. Weil ich ja Moraltheologin bin, habe ich mal endlich einen Kollegen, der hier nach Regensburg, nach Augsburg gekommen ist, falsche Stadt, nach Augsburg gekommen ist, nämlich aus Luzern. Also ein weiter deutscher Bahn- und schweizerischer Bahnweg, aber man glaubt es kaum, pünktlich in Augsburg war. Peter Kirchschläger darf ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Seit 2017 Professor für theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern. Also mein Fachkollege im wirklich wahrsten Sinne. Vielfach ausgezeichnet, international renommiert. Themen sind Ethiker, Digitalisierung, Automatisierung, Maschinisierung, Robotisierung und künstliche Intelligenz. Man merkt, ein perfekter Part für heute Abend. Er ist seit 2023 Gastprofessor an der Professur für neuronales Lernen und intelligente Systeme der ETH Zürich, also in Luzern und Zürich schon, der Schweiz vernetzt, sowie am ETH Artificial Intelligence Center. Also genau so was, was wir hier auch haben. Wir haben ein Center for Responsible AI Technologies. Das habe ich nur genug Werbung gemacht, ich weiß, aber nur, dass Sie wissen, was alles dahinter steht. Er ist Experte in ethischen Fragen und Wichtigste ist, er berät sehr viele unterschiedliche Gremien, national wie international. Das zähle ich gar nicht alles auf, weil da kommt einiges im Vortrag. Es war die offizielle Vorstellung. Die inoffizielle Vorstellung ist, er ist ein lieber Kollege. Deswegen ist er persönlich hierher gekommen. Es ist ein weiter Weg von Luzern in Augsburg, den er heute Abend wieder zurückmachen muss. Deswegen extra für Sie hierher gekommen. Und er ist auch ein Brückenbauer von der Theologie in die Gesellschaft. Und das freut mich sehr, dass du da bist, Peter.
Dankeschön.
The floor is yours.
Danke.
Viel Spaß beim Vortrag.
Danke. Ja, liebe Kerstin, ganz herzlichen Dank für die liebe Einladung und für die so freundliche Vorstellung. Auch den FachkollegInnen, die hier mitgewirkt haben in der Vorbereitung, dem gesamten Team, ganz herzlichen Dank. Ich war wunderbar aufgehoben während des ganzen Prozesses und habe auch das Gefühl, dass an dem ändert sich auch heute Abend nichts. Also mein ganz herzlicher Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön sind Sie hier, um gemeinsam über sogenannte künstliche Intelligenz aus ethischer Perspektive nachzudenken. Kurze Frage an die besten Plätze. Geht das von der Lautstärke her so? Sonst müssten Sie es signalisieren, gerade so. Dürfte ein bisschen lauter sein. Dann gerne. Und ich würde einfach, war bis jetzt noch nicht so komplex, aber ich würde einfach vorschlagen, wenn es zu schnell wird, weil mich das Thema begeistert, dann bitte nicht so machen, weil das könnte ich auch falsch interpretieren, sondern vielleicht so. Und wenn es schneller gehen darf, weil ich aus der Schweiz komme, dann gerne so. Sie hören es vielleicht, ich bin ursprünglich aus Wien, aber doch jetzt schon einige Zeit in der Schweiz und das verlangsamt dann doch das Sprechen, weil sonst verstehen einen die Leute dann vor Ort nicht wirklich. Ich werde in meinem Vortrag sicherlich mich an die Zeit halten, weil ich unbedingt dann noch mit Ihnen gemeinsam ins Gespräch kommen möchte. Mein Vortrag wird auch so sein, dass es sicherlich den einen oder anderen Gesprächsbedarf gibt, sodass, auf das ich mich schon sehr freue, dass wir dann nachher miteinander in den Austausch kommen können. Der Grund, wieso ich heute wieder zurück muss, hat mit dem heutigen Thema zu tun, hat auch damit zu tun, dass ich eben versuche, auch basierend auf meiner Forschung, mich in politische und auch geopolitische Zusammenhänge einzubringen. Dazu dann später noch mehr. Das ist auch der Grund, wieso ich heute leider wieder gleich zurück muss, obwohl ich gerne noch ein bisschen mehr von Ihrer wunderbaren Stadt gesehen hätte. Das wäre doch falsch, was eine Eigeneinladung nochmal. Also Kurz zur Transparenz, beziehungsweise auch, wenn Sie nicht genug bekommen können von dem, was wir heute Abend machen, was ich Ihnen heute mit Ihnen gemeinsam entwickeln möchte, basiert auf den folgenden Büchern. Das ist die deutsche Übersetzung eines zunächst englisch erschienenen Buches zu der Frage eben Digital Transformation Ethics und ebenfalls dieses Buch zum ethischen Entscheiden und jüngst erschienen, darauf werde ich auch kurz zu sprechen kommen, das Buch zur Frage, was passiert eigentlich, wenn sogenannte KI uns unsere bezahlten beruflichen Aufgaben wegnehmen sollte. Ich möchte beginnen mit dem Hinweis darauf, dass wir selbstverständlich im Bereich von sogenannter künstlicher Intelligenz ein enormes ethisches Potenzial vorfinden. Und ich betone ein ethisch positives Potenzial, sprich aus ethischer Sicht. Also nicht nur ökonomisch ist es vielversprechend, sondern auch und technisch nicht nur vielversprechend, sondern eben auch aus ethischer Sicht. Denken Sie nur zum Beispiel daran, was im Bereich von Forschung und Wissenschaft dank sogenannter künstlicher Intelligenz möglich ist. Um das noch konkreter zu fassen, Kolleginnen und Kollegen von der ETH Zürich haben im Sommer 2024 eine sogenannte KI-basierte Anwendung veröffentlicht, die es erlaubt, Brustkrebszellen früher, präziser, schneller als gutartig, bösartig zu identifizieren, mit den entsprechenden ethisch positiven Auswirkungen für die betroffenen Menschen. Aber nicht nur in Forschung und Wissenschaft erschließt sich dieses ethisch positive Potenzial, sondern auch ganz konkret im alltäglichen Leben von Menschen. Denken Sie zum Beispiel an sogenannte Assistenzsysteme, die Menschen mit einer starken Behinderung helfen, wieder selbstbestimmter, sprich nicht auf 7 Tage, 24 Stunden Pflege angewiesen, Lebensalltag zu meistern. Also ein ethisch positives Potenzial, das hier in den mit sogenannter KI verbundenen technologischen Möglichkeiten drinsteckt. Was hier wichtig ist im Titel, das haben Sie sicherlich gemerkt, es steht auch noch ausschöpfen. Also sprich, ich würde argumentieren, dass wir momentan noch nicht sehr gut darin sind, dieses ethisch positive Potenzial wirklich auszunützen. Ich erkläre das damit, dass, also wieso das so ist, dass wir noch zu stark auf Effizienzsteigerung fokussiert sind. Also wenn wir uns die Forschungslandschaft jetzt in technischer Hinsicht anschauen, aber vor allem dann, was in den Unternehmen an Umwandlung dieser Forschung hin zu Produktlösungen passiert, dann ist das sehr stark fokussiert auf Effizienzsteigerung. Und da besteht zumindest die Gefahr, dass wir wegen dieser Scheuklappen die Breite, Tiefe und Weite, die sogenannte KI eigentlich eröffnen würde, auch aus ethischer Sicht als positives Potenzial gar nicht zu erschließen vermögen. Also hier würde ich eigentlich dazu einladen, noch präziser, fokussierter wirklich auf das ethisch positive Potenzial von sogenannter KI hin zu arbeiten. Neben dem ethisch positiven Potenzial steckt auch ethisch negatives Potenzial in sogenannter KI. Abgebildet sehen Sie hier eines der größten Probleme, mit dem wir aktuell zu kämpfen haben, aus ethischer Sicht im Bereich von sogenannter KI, nämlich dass Daten von Ihnen, von mir, von allen Menschen gesammelt, generiert und dann weiter bewirtschaftet, an Dritte weiter verkauft werden. Das sind Verletzungen des Menschenrechts auf Datenschutz, das sind Verletzungen des Menschenrechts auf Privatsphäre und das wird auch nicht ethisch besser dadurch, dass es dauernd passiert. Also nur weil dauernd Daten gestohlen werden, bleibt es Datendiebstahl. Nur weil dauernd also das Menschenrecht auf Datenschutz und das Menschenrecht auf Privatsphäre verletzt werden, heißt es nicht, dass deswegen das nicht mehr Menschenrechtsverletzungen sind, sondern vielmehr sind die als Menschenrechtsverletzungen auch beim Namen zu nennen und entsprechend Gedanken anzustellen, wie wir das wieder in den Griff bekommen. Wenn Sie vielleicht mit dem Gedanken spielen sollten, dass im Jahr 2025 einfach der Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre nicht mehr die Rolle spielt wie früher, oder wenn Sie vielleicht mit dem Gedanken spielen, dass wir halt diese beiden Menschenrechte anpassen sollten, dann erlauben Sie mir, Sie daran zu erinnern, dass das Menschenrecht auf Datenschutz und das Menschenrecht auf Privatsphäre freiheitsrelevante Menschenrechte sind. Also in dem Moment, wo ich das Menschenrecht auf Datenschutz verletze, in dem Moment, wo ich das Menschenrecht auf Privatsphäre verletze, attackiere die Freiheit von Menschen. Und zur Auflockerung ein absurdes Beispiel, das ich aber gleichzeitig verbinde mit der Unterstreichung, bitte probieren Sie das nicht aus. Also ist keine Einladung, das mal auszuprobieren, aber es ist ein Beispiel, das schön veranschaulicht, was da auf dem Spiel steht. Das Beispiel ist das folgende: Wenn ich an einen Bahnhof gehe oder an einen Flughafen, dann stelle ich mich nicht einfach so aus Spaß hin und schrei mal Bombe, Bombe, Bombe. Wieso tue ich das nicht? Weil ich genau weiß, ich werde überwacht. Und das ist nicht unbedingt das Verhalten, was man von mir erwartet an einem Bahnhof und an einem Flughafen, so aus Spaß mal Bombe, Bombe, Bombe zu schreien. Was passiert da? Ich normiere mein Verhalten bereits im Voraus, also präventiv, entlang der, wie auch immer dann geordneten Erwartungen an mein Verhalten. Jetzt ist es bei dem Beispiel harmlos. Ja, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es wirklich jetzt ein Problem ist für meine persönliche Freiheit, dass ich das nicht am Augsburger Bahnhof nachher tun darf. Ja? Und ich werde es auch nicht ausprobieren. Ja? Aber wenn Sie sich vorstellen, dass wir 7 Tage, 24 Stunden überwacht werden, dass 7 Tage, 24 Stunden Daten von uns gesammelt werden und noch intensiver, wenn Sie heute als Kind und Jugendliche oder Jugendliche aufwachsen und sich überlegen müssen, beim nächsten Fest, wo Sie teilnehmen, will ich wirklich, dass das Video von mir tanzend auf einem Tisch das tuend, was ich nicht unbedingt beim ersten Bewerbungsgespräch besprechen möchte, dann normieren wir da bereits unser Verhalten laufend. Und das ist deswegen dann doch freiheitsrelevant. Also, wir nehmen mit, ein Aspekt, ich mache keinen umfassenden Überblick über die aktuellen ethischen Probleme in diesem Bereich, sondern benenne die drei wichtigsten. Erstes, ethisches negatives Potenzial im Bereich des Datenschutzes, im Bereich der Privatsphärenverletzung. Zweites, damit verbundenes ethisches Problem sind die Möglichkeiten der Manipulation, die dank dieser Unmengen von Daten sich eröffnen. Und zwar in politischer Hinsicht als auch in ökonomischer Hinsicht. Was meine ich damit? Damit meine ich zum Beispiel, dass aufgrund der Unmengen von Daten, die von mir vorhanden sind, und bei Ihnen ist es genau gleich so, aber ich möchte Ihnen einfach nicht auf die Füße treten, deswegen mache ich es an meinem Beispiel, kann ich mit einer sogenannten KI genau wissen, welche Tasten auf dem Klavier gespielt werden müssen, damit man mich dazu bringt, genau so zu wählen oder in der Schweiz genau so abzustimmen, wie das von mir verlangt wird. Und ich spreche ganz bewusst von Manipulation und nicht von Beeinflussung, weil Beeinflussung ist das klassische Wahlplakat auf der Straße, wo es Menschen zuzumuten ist, sich kritisch dazu zu verhalten. Ja? Also kann ich merken, okay, da gibt es eine Politikerin, einen Politiker, eine politische Partei, die mir ein gewisses politisches Programm vermitteln möchte. Und ich kann mich dazu kritisch verhalten. Tun wir das immer? Nein, aber es ist Menschen zuzumuten, dass sie das in der Theorie könnten. Und von dieser Beeinflussung zu unterscheiden, ist Manipulation. Das sind Prozesse, die mit mir passieren, ohne dass ich das merken kann. Und damit meine ich nicht, wenn Sie vielleicht jetzt daran denken, wenn ich jetzt in den ökonomischen Bereich wechsle, also Sie merken, wir können manipuliert werden als Wählende. Das wäre die politische Manipulation, die möglich ist. Wir können auch manipuliert werden im wirtschaftlichen Bereich. Und wenn Sie jetzt vielleicht denken, ah, er meint die Skiwerbung, die ich dauernd bekomme, wenn ich mal ein neues Paar Ski gesucht habe online und dann bekomme ich 3 Wochen lang Skiwerbung, das würde ich immer noch der Beeinflussung zuordnen. Weil da würde ich sagen, da können wir Menschen merken, dass da jemand uns etwas verkaufen möchte. Sondern von Manipulation spreche ich dann, wenn wir das eben nicht merken können. Und leider ist das Vergangenheitsbewältigung. Also das ist nicht Zukunftsmusik. Wir haben mehrere demokratische Entscheidungen, von denen wissenschaftlich belegt ist, dass mit Hilfe von Daten von Facebook Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Wählende manipuliert worden sind. Und das funktioniert vereinfacht gesagt, wirklich sehr vereinfacht gesagt, so, dass ich zum Beispiel Ihnen, Sie sind vielleicht Katzenliebhaberin, als Politiker dann verspreche, ich mache alles für die Katzen, weil das geben Ihre Daten her, dass Sie Katzenliebhaberin sind. Und Ihnen würde ich sagen, weil Sie Hundeliebhaberin sind, nein, nein, die Katzen interessieren mich überhaupt nicht, ich mache alles für die Hunde. Sie beide wissen aber nicht, dass ich Ihnen genau das Gegenteil versprochen habe. Sehr vereinfacht gesagt. Und das geben die Daten her. In ganz nuancierten Art und Weise kann ich genau die Themen, die Menschen triggern, quasi, also wo bei ihnen was ausgelöst wird, entsprechend gezielt bespielen. Das bedeutet aber in letzter Konsequenz, das heißt, wenn ich die Kontrolle habe über sogenannte KI, kann ich eben entsprechend politische Entscheidungen bewirken, eins zu eins. Zweite große ethische Herausforderung in diesem Bereich. Dritte, die ich noch ansprechen möchte, die dritte große Herausforderung sehe ich in den ökologischen Auswirkungen. Sogenannte KI verbraucht Unmengen von Energie, verbraucht aber auch Unmengen Wasser, um die Datencenter und die Rechner zu kühlen. Ein 400-Wörter-Mail, das ich zum Beispiel bei einer sogenannten generativen KI, wie zum Beispiel ChatGPT, schreiben lasse, verbraucht ein solches Glas Wasser. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was das pro Minute weltweit bedeutet an Wasserverbrauch. Natürlich ist mit sogenannter KI die Hoffnung verbunden, dass wir zum Beispiel die Klimazerstörung abfedern oder vielleicht sogar aufhalten können. Meine Sorge ist nur, wenn wir nicht gezielter und fokussierter wirklich daran arbeiten, dass sogenannte KI uns das ermöglichen soll, werden wir zuerst den Planeten an die Wand fahren, bevor wir überhaupt an den Punkt gelangen, wo sogenannte KI uns damit helfen könnte. Wir haben es also mit einem ethisch positiven Potenzial zusammenfassend und mit einem ethisch negativen Potenzial zu tun. Ich möchte Sie einladen, angesichts dieser Ausgangssituation nicht den Denkfehler zu machen, der leider sehr oft gemacht wird, sowohl im Fachdiskurs zu diesem Thema als auch im politischen und gesellschaftlichen Diskurs, nämlich zu sagen, wir haben ein ethisch positives Potenzial, wir haben ethisch negatives, wir können das ethisch Negative einfach weiterlaufen lassen. Weil schließlich federn wir das ab mit all den ethisch positiven Dingen, die wir mit sogenannter KI tun können. Diese Rechnung geht so nicht auf, weil im ethisch negativen Potenzial Aspekte drin stecken, wie zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, die wir nicht einfach so weiterlaufen lassen können, auch wenn es auch ein ethisch positives Potenzial gibt. Sondern wozu ich einladen würde, ist, dass wir gleichzeitig das ethisch positive Potenzial gezielt verfolgen, aber auch uns um die ethischen Probleme kümmern, und zwar jetzt. Ich muss Ihnen jetzt ein widerliches Beispiel zumuten, um die Dringlichkeit diesbezüglich zu untermauern. Nochmal Warnung, es ist wirklich widerlich. Im Jahr 2025, im Jahr 2025 ist es möglich, eine sogenannte KI-basierte App auf den Markt zu bringen, die Kinderbilder sexualisiert. Diese App sexualisiert Kinderbilder mit Hilfe von sogenannter KI. Diese App wird vertrieben auf dem normalen Internet. Sie müssen nicht ins Darknet gehen dafür. Auf den normalen Social Media Plattformen, Und das Einzige, was diesem legal eingetragenen Unternehmen, also rechtlich eingetragenen Unternehmen in den USA, also wir wissen genau, wo dieses Unternehmen sitzt, das Einzige, was diesem Unternehmen passiert, ist, dass es Unmengen Geld damit verdient. Und das wäre so ein Beispiel dafür, dass in dem ethisch negativen Potenzial Aspekte drinstecken, die wir anpacken müssen. Und wo wir nicht die Ausrede gelten lassen können, ja, wir haben ja gleichzeitig auch viel Schönes und Gutes und Richtiges, also lasst uns doch das andere einfach weiterlaufen lassen, wir müssen uns darum nicht kümmern. Sondern ich würde einladen dazu, dass wir uns darum kümmern sollten und möchte nun in einem nächsten Schritt mit Ihnen gemeinsam darüber nachdenken, was wir denn tun könnten. Also was aus ethischer Sicht mögliche konkrete Handlungen wären, die wir vollziehen können. Und das möchte ich auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ich beginne mit uns allen auf der Ebene quasi des Individuums. Und hier würde ich einladen dazu, unseren mit sogenannter KI verbundenen Sprachgebrauch einer kritischen Reflexion zu unterziehen. Ich mache das jetzt nur am Beispiel vom Begriff sogenannte KI selbst. Das wäre aber durchaus auch anzuwenden auf Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Responsible and Trustworthy AI, also verantwortungsvolle und vertrauenswürdige KI. All diese wunderschönen Wortschöpfungen wären ebenfalls da einer solchen kritischen Überprüfung zu unterziehen. Wir machen das jetzt mal exemplarisch am Begriff der sogenannten künstlichen Intelligenz selbst. Wenn wir uns den Begriff sogenannte künstliche Intelligenz anschauen, stellen wir fest, dass künstlich sicherlich adäquat ist, weil es handelt sich um eine Technologie, die wir Menschen selbst entwickelt haben. Also künstlich ist in Ordnung. Lassen wir uns mal den Begriff der Intelligenz vornehmen. Und da erscheint zunächst beruhigend zu sein, dass es wirklich Intelligenzbereiche gibt, wo uns Maschinen nicht nur gleich sind, sondern uns bereits massiv überragen in ihrer Leistungsfähigkeit. Das wären die blau untermalten, nämlich zum Beispiel Umgang mit großen Datenmengen. Da überragen uns bereits Maschinen heute. Das wird in Zukunft noch explosionsartig zunehmen. Das ist sicherlich ein Bereich unserer Intelligenz, wo wir sagen würden, ja, ist richtig, dass wir da bei diesen Maschinen von sogenannter KI sprechen. Ebenfalls der Bereich, den ich hier jetzt mit Memory, also sprich mit Dokumentationsfähigkeit, mit Archivierung überschrieben habe, was damit gemeint ist, wenn Sie mich fragen, was am 28. Oktober 1925 passiert ist, möglicherweise noch hier in Augsburg, keine Chance, dass ich Ihnen da eine sinnvolle Antwort geben könnte in Sekundenbruchteilen, für eine Maschine überhaupt kein Problem. Und der dritte Intelligenzbereich, der hier noch aufgeführt ist, ist wahrscheinlich der wichtigste, nämlich Rechenfähigkeit, Compute. Also alles, was mit Rechnen zu tun hat, alles, was mit logischem Ableiten zu tun hat, mit logischer Deduktion, das sind uns Maschinen heute schon massiv überlegen und das wird in Zukunft noch explosionsartig zunehmen. Eigentlich alles Argumente, die dafür sprechen, dass wir den Begriff KI weiter verwenden. Und nun wird es hoffentlich spannend. Es gibt auch Intelligenzbereiche, die sind hier grün. Ich bin im farbenschwach, aber es ist grün, oder? Grün untermalt. Orange, danke. Also, Sie sehen, ich bin wirklich, also ich merke es mir aber jetzt. Also, orange untermalt. Und bei diesen Intelligenzbereichen würde ich eben argumentieren, und das ist wahrscheinlich eine erste steile These, die wir dann vielleicht nachher gemeinsam diskutieren können, wo ich argumentieren würde, dort kommen Maschinen nicht nur heute nicht an das heran, was Menschen können, sondern auch in Zukunft nicht. Also das sind Intelligenzbereiche, die in letzter Konsequenz für Maschinen unerreichbar sind. Ich beginne mit der emotionalen und sozialen Intelligenz. Erlauben Sie mir folgendes Beispiel. Wenn ich ein Lernassistenzsystem einsetze, zum Beispiel in einer solchen Vorlesung, ja, dann ermöglicht mir dieses Lernassistenzsystem individualisiertestes Lernen. Das ist zumindest der Verkaufsslogan, oder? Ich kann dann datenbasiert merken, Sie brauchen jetzt genau diesen Punkt, noch diesen Impuls, um Ihren Lernweg weiterhin erfolgreich zu gestalten. Ich könnte diesem Lernassistenzsystem, das wir uns alle jetzt bildlich vorstellen können, in der Interaktion mit Ihnen auch vorstellen, dem könnte ich auch antrainieren. Bitte gib den Lernenden eine Ohrfeige, wenn sie die Aufgabe nicht können. Und das Lernassistenzsystem, und entschuldigen Sie das makabre Beispiel, aber das Lernassistenzsystem würde das einfach umsetzen. Ich könnte ihm auch beibringen, bitte weine mit dem Lernenden oder der Lernenden, wenn sie die Aufgabe nicht hinkriegt. Und auch das würde dieses Lernassistenzsystem einfach konsequent umsetzen. Entscheidend bei diesem zweiten Beispiel des Mitgefühls, dem Lernassistenzsystem, ist es nicht einmal egal, was da passiert. Es macht und machen ist wahrscheinlich auch der falsche Begriff, weil es ist nicht wirklich ein handelndes Subjekt. Es vollzieht einfach das, was wir ihm antrainieren. Es weint, weil wir ihm antrainiert haben, weine. Es ist aber keine, es sind keine echten Gefühle. Es ist nicht authentische Emotionalität damit verbunden. Dem sogenannten KI-System ist es nicht einmal egal, was es da tut. Und das führt mich zum zweiten Beispiel, nämlich der Ohrfeige zur Steigerung des Lernerfolgs. Angeblich, ne? Das stimmt natürlich nicht, aber jetzt nur in diesem Beispiel. Ne? Das Lernassistenzsystem kann nicht selber merken, dass das ethisch nicht in Ordnung ist, dass es illegitim ist, hier einem Lernenden eine Ohrfeige zu geben. Wenn ich das einer menschlichen Professorin oder einem menschlichen Professor, einer Dozentin, einem Dozenten mitgeben würde als Aufgabe, dann wären die dazu fähig, theoretisch, machen das auch nicht immer als Menschen, ja, schauen sich die Realität an, aber theoretisch haben wir das Potenzial zu erkennen als Menschen, was ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht ist. Und entsprechend wäre dann zu erwarten, dass eine menschlich dozierende Person dann sagen würde, Moment mal, das kann ich nicht tun, weil Ohrfeigen geben ist ethisch falsch. Begründung möglicherweise Menschenrecht auf physische und psychische Integrität. Gewalt hat keinen Platz. Das ist aber vom Assistenzsystem in Form mit einer sogenannten KI nicht zu erwarten, dass selbst das erkennt. Und das wäre eben der zweite Intelligenzbereich mehr in der Mitte, nämlich die sogenannte Moralfähigkeit von Menschen. Was ist mit Moralfähigkeit gemeint? Moralfähigkeit ist bei Menschen die Fähigkeit, die es uns als Menschen erlaubt, selbst zu erkennen, was ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht ist. Und deswegen ist von einer menschlichen dozierenden Person zu erwarten, dass sie eben, wenn ich ihr sowas vorschlagen würde, sagen würde, nein, das ist nicht in Ordnung, weil sie eben selber erkennen kann, dass Ohrfeigen geben ethisch inakzeptabel ist. Ein sogenanntes KI-System kann das nicht selbst erkennen. Ein anderes absurdes Beispiel, um das nochmal zu veranschaulichen. Wenn ich jetzt nach der heutigen Veranstaltung möglichst schnell zum Bahnhof in Augsburg möchte, und einem selbstfahrenden Fahrzeug sagen würde, bitte überfahr alles, was sich dir in den Weg stellt, damit ich meinen Zug erwische, dann würde das selbstfahrende Fahrzeug, wenn ich ihm nichts anderes beigebracht habe, also wenn ich ihm nicht zum Beispiel schade keine Menschen als ethische Regel antrainiert hätte vorher, würde es das einfach tun. Das selbstfahrende Fahrzeug ist nicht dazu fähig, selbst zu erkennen, dass es eben ethisch falsch wäre, Menschen und Tiere zu überfahren, nur um mich pünktlich auf meinen Zug zu bringen. Und hier würde ich eben sagen, sowohl bei emotionaler und sozialer Intelligenz als auch bei Moralfähigkeit können wir nicht durch die Steigerung der Rechenfähigkeit das aufholen in Maschinen. Also Gefühle bei Maschinen wären nicht echter und authentischer, nur weil ich die Rechenfähigkeit steigern kann. Oder es entsteht auch nicht Moralfähigkeit, weil ich eben Rechenfähigkeit steigern kann. Das sind nicht die Schrauben, die wir drehen müssen, um Moralfähigkeit zu schaffen oder eben echte Gefühle zu schaffen. Deswegen würde ich einladen, nicht von sogenannter KI zu sprechen, sondern von datenbasierten Systemen, DS. Wieso? Weil wenn wir uns überlegen, was diese Systeme ausmacht, dann ist es im Kern Daten, Daten, Daten. Das könnte ich jetzt bis Mitternacht machen, um die Bedeutung von Daten für diese Maschinen zu untermauern. Mache ich jetzt nicht, weil es ein bisschen langweilig wäre und schade um die Zeit. Aber es geht um Datengenerierung, Datensammlung, basierend auf Daten, Handlungen zu vollziehen, Entscheidungen vorzuschlagen oder selbst zu machen. Also sprich, es hat einen starken Bezug auf Daten. Deswegen würde ich vorschlagen, eben von datenbasierten Systemen zu sprechen. Ironische Randbemerkung, mag am Anfang umständlich klingen, ist aber eine Silbe kürzer als künstliche Intelligenz. Abgekürzt DS. Erster Schritt, den wir tun können. Und wenn Sie jetzt vielleicht denken, jetzt haben wir ein bisschen viel Zeit für diesen ersten Schritt verbracht, ist doch nicht so wichtig, wie wir Dinge benennen. Hauptsache, wir haben irgendeine Bezeichnung dafür. Da möchte ich Sie daran erinnern, dass mit Sprache unter anderem auch Macht verbunden ist. Wenn ich zum Beispiel behaupten würde, diese Flasche ist intelligent, dann würden Sie und ich uns ganz anders zu dieser Flasche verhalten. Wir würden ihr vielleicht auch Dinge zutrauen, die wir eigentlich ihr nicht anvertrauen sollten. Wir würden ihr Übervertrauen schenken, was wir aktuell sehr oft bei sogenannter KI tun. Also deswegen ist es insbesondere jetzt aus ethischer Sicht von Bedeutung, wie wir Dinge bezeichnen und dass wir eben darauf achten sollten, die möglichst präzis und adäquat, sprich passend zu bezeichnen, um eben nicht neue ethische Probleme allein schon mit der Begrifflichkeit auszulösen. Einladung an Sie, machen Sie sich mal ähnliche Gedanken in Bezug auf Responsible AI oder also verantwortungsvolle KI oder Trustworthy AI, also vertrauenswürdige AI. Kleine Hilfestellung. Verantwortung kann ja nur jemand übernehmen, der auch oder die auch frei ist. Und Maschinen sind ja nicht wirklich frei, weil sie schlussendlich in der Fremdbestimmung durch Menschen gefangen bleiben. Sie können nicht zwischen ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht unterscheiden. Es fehlt ihnen auch diese entsprechende Moralfähigkeit. Dementsprechend können sie auch keine Verantwortung übernehmen. Also nehmen Sie das selbstfahrende Fahrzeug, wenn das dann mit mir einen Unfall baut, was ich nicht hoffe und was wahrscheinlich auch nicht eintritt, also die Wahrscheinlichkeit ist viel tiefer als bei Menschen, soll auch mal gesagt sein. Aber nehmen wir mal an, es passiert trotzdem ein Unfall, dann ist es sinnfrei, das Fahrzeug aus Strafe dann 2 Wochen nicht an den Strom zu hängen oder aus Strafe es zu zerschrotten, weil dem selbstfahrenden Fahrzeug ist es nicht einmal egal, dass es einen Unfall gebaut hat. Und bei vertrauenswürdig wäre einfach mit zu bedenken, dass wir für Vertrauen ja eine interpersonale, eine zwischenmenschliche Beziehung brauchen, um überhaupt Vertrauen schenken zu können oder auch sich Vertrauen verdienen zu können. Da kommen wir bei der Einwegkommunikation mit Maschinen auch an unsere Grenzen. Erster Schritt, den wir auf einer individuellen Ebene tun können, dass wir präziser versuchen zu sein in unserem Sprachgebrauch. Den zweiten Schritt, den wir auf einer organisationalen Ebene machen können, diesbezüglich hin, also sprich, das können sowohl Universitäten, Hochschulen als auch Unternehmen tun, dass wir in Forschungs- und Innovationsprozessen darauf achten, dass, ich sage das jetzt zusammenfassend, Technologiedisziplinen und Ethik von Anfang an miteinander in eine Interaktion treten. Wenn ich das kurz sagen darf, ich finde es beeindruckend, dass Sie es hier an Ihrer Universität geschafft haben, eine so interdisziplinäre Ringvorlesung anzubieten, schon das dritte Mal. Das halte ich für außerordentlich, auch international betrachtet, auch dass Sie das schon zum dritten Mal schaffen, weil das ist eigentlich auch ein Beispiel, wie diese Interaktion zu denken wäre, gemäß diesem Vorschlag. Nämlich, dass wir versuchen, unten sehen Sie dargestellt, so wie wir das bisher machen, wir machen mal, wir versuchen einfach das technisch Machbare zu erreichen, wir probieren einmal und im schlimmsten Fall kommt dann irgendwann mal eine Ethikkommission oder sogar der Gesetzgeber und sagt Stopp. Und dann verschwenden wir all die Ressourcen und all das Talent, das wir bis hin zu diesem Stoppschild in diesen Innovationsprozess oder in diese Forschung hineingesteckt haben. Viel sinnvoller wäre der oben dargestellte Weg, nämlich dass wir von Anfang an ethisch informiert forschen und Innovation vorantreiben Und dass also Ethik und Technologiedisziplinen von Anfang an in einem Innovationsprozess und in einem Forschungsprozess miteinander im Austausch sind, damit wir die vielen kleinen Entscheidungen im Forschungsalltag bereits ethisch informiert fällen können und so präziser und schneller das ethisch positive Potenzial ausschöpfen können, das in sogenannter KI in DS steckt. Etwas, was wir auf der organisationalen, sprich auf der Ebene von Universitäten, Hochschulen, Unternehmern entsprechend umsetzen könnten. Dann kommen wir nicht darum herum, auch über Regulierung zu sprechen. Und in der Regel macht man sich in einem Raum nicht so beliebt, wenn man über Regulierung spricht. Ich möchte aber einleitend Gründe Ihnen nennen, wieso man doch eigentlich an der Popularität von Regulierung arbeiten sollte. Erstens ist es ein Märchen, dass Regulierung jeweils Wachstum und Innovation blockiert oder verhindert. Es gibt aus der Wirtschaftsgeschichte wunderbare Beispiele, die zeigen, dass Regulierung, wenn sie präzis erfolgt und wenn sie knallhart durchgesetzt wird, das sind die beiden Voraussetzungen, die gegeben werden, die gegeben sein müssen. Erstens präzise Regulierung, nicht einfach irgendwas, alles Mögliche regulieren, sondern wirklich sehr präzis. Und zweitens ganz entscheidend, dass es auch knallhart durchgesetzt wird. Wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind, dann wirkt Regulierung wachstumsfördernd und innovationsfördernd. Ich möchte es bei einem Beispiel belassen. Die US-amerikanische Luftfahrtindustrie hatte am Anfang Schwierigkeiten, Kundinnen und Kunden zu finden. Wieso? Die Menschen haben den Unternehmern, die das angeboten haben, nicht vertraut. Durchaus verständlich, weil es gab keine Regulierung. Also man wusste nicht, wo halten die sich an irgendwelche Regeln, wenn die da diese Flugzeuge bauen, die dann fliegen sollen. Man hat darauf reagiert, man hat sehr präzis die Luftfahrt reguliert in den USA, man hat diese Regulierung knallhart durchgesetzt und die Luftfahrtindustrie ist explodiert. Positiv. Also nicht das Flugzeug, sondern. Das ist vielleicht nicht das beste Bild des heutigen Abends, aber Sie verstehen, was ich meine. Also es hat ein massives ökonomisches Wachstum ausgelöst und hat damit auch Innovation in diesem Bereich befeuert. Das waren die Vorbemerkungen. Ich würde argumentieren, dass wir im Bereich von sogenannter KI bisher ziemlich in einem rechtsfreien Raum unterwegs sind. Denken Sie an die Kinderbilder sexualisierende App. Und das ist deswegen angesichts dieses Beispiels, aber auch noch anderer Beispiele, die zu nennen wären, notwendig ist, dass wir datenbasierte Systeme regulieren. Auch aus dem Grund, weil sie das selbst nicht tun werden, aufgrund von mangelnder Moralfähigkeit. Also datenbasierte Systeme werden sich nicht selber Regeln aufstellen, die ihr Handeln einschränken zum Wohl der Menschheit und zum Wohl des Planeten. Das ist etwas, was exklusiv in die Hände von Menschen gehört, was eine alleinige Verantwortung von Menschen darstellt, weil wir Menschen eben im Unterschied zu Maschinen als frei zu denken sind. Und mein Vorschlag wäre nun, datenbasierte Systeme als globales Phänomen auch global zu regulieren und das menschenrechtsbasiert zu tun. Also sprich, den gesamten Lebenszyklus eines datenbasierten Systems menschenrechtsbasiert zu organisieren. Jetzt wird es kurz ein bisschen unangenehm für uns alle in diesem Raum, weil ich eben den Lebenszyklus von einem DS früher beginnen lasse, als das üblicherweise in der Fachliteratur der Fall ist. Nämlich, ich würde anfangen, da darf ich mich, glaube ich, noch hinbewegen, ich würde anfangen bei der Rohstoffschürfung. Also sprich, in all den Maschinen, die wir nützen, na, ich nehme jetzt mal den Laptop ein bisschen im übertragenen Sinne an, den sollte ich wahrscheinlich bewegen, da ist eine Übertragung. Also den Laptop, ja, da nehmen wir einfach so hin und denken, ja, kommt sehr nett daher. Da drin stecken Rohstoffe, die, ich kann es leider nicht anders sagen, unter Sklavereibedingungen mit massiver Umweltzerstörung, mit menschenunwürdigsten Arbeitsbedingungen, mit Kinderarbeit geschürft werden. Und dann werden diese Rohstoffe unter anderem mit berücksichtigt, um dann an Billigproduktionsstandorten diese Systeme zusammenzusetzen, zu produzieren. Auch da menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Umweltzerstörung, das ganze Programm Sklaverei, Zustände. Und dann nützen wir diese Systeme für ethisch Positives, aber leider eben auch in Form von Menschenrechtsverletzungen, wie wir das schon miteinander angeschaut haben. Und ich würde eben sagen, dass der gesamte Lebenszyklus die Menschenrechte respektieren und einhalten müsste. Und das müsste diese Wertidee, diese menschenrechtsbasierte globale Regulierung von datenbasierten Systemen bewirken. Auch, dass wir vielleicht gewisse datenbasierte Systeme aus menschenrechtlichen Gründen nicht nützen oder nicht bis in letzter Konsequenz entwickeln. Ich denke da zum Beispiel aktuell an automatisierte tödliche Waffensysteme, weil ich da wirklich Schwierigkeiten habe, irgendwas ethisch Positives zu finden, was das der Menschheit bringen sollte. Wieso die Menschenrechte und wieso nicht irgendein anderes ethisches Wertesystem, ein anderer Prinzipienkatalog, da gäbe es ja noch eine Vielfalt von Möglichkeiten in der Ethik, dank der Pluralität von Ethik. Für die Menschenrechte sprechen drei Hauptargumente. Erstens ein absoluter Minimalstandard. Also es ist kein höherer Ethos, der möglicherweise technologischen Fortschritt überfordern könnte, sondern es handelt sich bei den Menschenrechten um einen absoluten Minimalstandard, der nichts anderes schützt als erstens physisches Überleben von Menschen, denken Sie an das Menschenrecht auf Nahrung, und zweitens ein menschenwürdiges Dasein von Menschen, denken Sie zum Beispiel an das Menschenrecht auf Bildung, denken Sie an das Menschenrecht auf politische Mitbestimmung, ein bisschen makaber zusammenfassend formuliert. Wir sterben nicht automatisch als Menschen, wenn wir nicht Zugang zu Bildung haben. Wir sterben auch nicht automatisch, wenn wir nicht in einer direkten Demokratie leben. Aber es ist wichtig für, es ist entscheidend für ein menschenwürdiges Leben, dass wir eben Bildung genießen können und dass wir politisch mitentscheiden können. Das kann auch die Form einer repräsentativen Demokratie annehmen. Erster Grund für die Menschenrechte. Zweiter Grund für die Menschenrechte ist, dass wir in den Forschungen, in den Innovationsprozessen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf angewiesen sind, dass unsere Menschenrechte geschützt sind, weil wir sonst nicht in bestmöglicher Form unsere Wissenschaft betreiben können. Wir können nicht Innovationsprozesse vorantreiben in optimaler Art und Weise. Ich gebe Ihnen folgendes Denkbeispiel. Stellen Sie sich zwei Forschungslabore vor. Im einen Forschungslabor dürfen Sie frei Ihre Meinung äußern. Sie haben Zugang zu allen Informationen und Sie sind dazu aufgefordert, Autorität zu hinterfragen. Forschungslabor A. Forschungslabor B. Sie dürfen nicht frei Ihre Meinung äußern. Sie haben nicht Zugang zu allen Informationen, weil zensuriert. Und drittens, wagen Sie es ja nicht, Autoritäten zu hinterfragen. Preisfrage, die ich aber nicht ernsthaft abrufe. Welches dieser beiden Forschungslabore, A oder B, wird wohl innovativer sein am Ende des Tages? Das war jetzt das Denkbeispiel. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz eine Anekdote erzählen aus meinem beruflichen Leben, und ich könnte Ihnen eine Fülle von solchen Anekdoten präsentieren, die deutlich machen, wie wichtig der Schutz der Menschenrechte ist, um forschend, um wissenschaftlich tätig sein zu können. Ich war mal eingeladen an einer Universität, da musste der Titel sein Glück, Harmonie und Frieden. Es ging um Menschenrechte und Innovation, das durfte aber nicht der offizielle Titel sein. Die Studierenden, das wäre eine Sie heute Abend, haben sich nicht zu Wort melden dürfen. um sich selber und ihre Familien nicht in Gefahr zu bringen. Wir mussten dann die Diskussion, die wir ja heute nach auch haben werden, in einem Gasthaus abhalten, wo der Wirt dafür eingestanden ist und garantiert hat, dass das ein sicherer Ort ist, wo offen gesprochen werden kann, wo die Studierenden nicht bespitzelt werden. Dort, wo haben wir dann sehr intensiv und offen diskutiert. Und dann musste ich innerhalb einer gewissen Zeit außer Landes gebracht werden, weil das war die Zeit, die lokalen Behörden gebraucht haben, um zu merken, der hat ja gar nicht über Glück und Harmonie und Frieden gesprochen. Ich erzähle Ihnen das Beispiel nur, um Ihnen aufzuzeigen, wie wesentlich Menschenrechte sind für Forschung und Wissenschaft und damit verbunden natürlich auch für Forschung im Bereich von datenbasierten Systemen. Wir halten das oftmals für selbstverständlich, dass das, was wir heute Abend hier erleben dürfen, einfach garantiert ist. Das sollte auch selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Wir brauchen den Schutz der Menschenrechte, damit wir so etwas wie heute Abend überhaupt genießen können. Und der dritte Grund, wieso Menschenrechte als Basis für diese globale Regulierung, weil Menschenrechte neben vielen anderen Dingen auch noch Pluralität schützen und fördern, indem sie und mich darin schützen, dass wir frei und selbstbestimmt entscheiden können, wie wir leben wollen, ob wir uns religiös oder nicht religiös verstehen wollen, ob wir Teil sein wollen einer Religion oder nicht. Daraus entsteht Vielfalt, damit wird Vielfalt gefördert und diese Vielfalt hat neben vielen anderen schönen Seiten auch noch die Sonnenseite, dass sie Innovation fördert, weil wir wissen aus der Forschung, dass heterogen zusammengesetzte Teams in der Regel innovativer sein können als homogen zusammengesetzte Forschungseinheiten. Menschenrechtsbasierte globale Regulierung ist erfreulicherweise nicht nur eine Idee, sondern basierend auf meiner Forschung gibt es mittlerweile drei UNO-Resolutionen, die menschenrechtsbasierte Lebenszyklen von DS fordern. Die wurden einstimmig verabschiedet, man muss aber auch ehrlich sagen, auch einstimmig, weil alle im Laden wissen, also sprich in der internationalen Gemeinschaft, bei der UNO, dass sie einfach so weitermachen können wie bisher. Also es sind keine rechtlich bindenden Verträge. Gleichzeitig ist damit aber trotzdem ein bisschen Zuversicht verschwunden, weil solche UNO-Resolutionen oftmals der Beginn einer Bewegung sind. Sie werden in der Regel immer unterschätzt und im Rückblick erweisen sich aber dennoch dann als quasi erster Schneeball, der, ja, das Lawinenbild ist in der Regel nicht so positiv, aber in dem Fall, der eine Lawine entstehen lässt. Also menschenrechtsbasierte globale Regulierung von datenbasierten Systemen auf dem Weg, sage ich jetzt einmal. Aber was es zwingend dazu braucht, damit sich diese menschenrechtsbasierte globale Regulierung auch wirklich entfalten kann in ihrer Wirkung, wäre, dass wir bei der UNO eine internationale Agentur für datenbasierte Systeme, IDA, schaffen, International Database Systems Agency, auf Englisch, die dafür sorgt, dass diese menschenrechtsbasierte Regulierung auch durchgesetzt wird. Weil ich argumentieren würde, dass eine Regulierung, wenn sie keinen Durchsetzungsmechanismus und wenn sie keine Institution kennt, die diese Regulierung auch wirklich durchsetzt, diese Regulierung das Papier nicht wert ist, auf dem sie steht. Sie sehen vielleicht im ersten Moment irritierend, dass so etwas, was Nukleartechnologien, Kerntechnik andeutet. Das hat folgenden Grund. Ich würde vorschlagen, diese IDA nach dem Vorbild der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, International Atomic Energy Agency, zu bauen. Wieso? Weil ich argumentieren würde, dass die IAEA die einzige UNO-Agentur ist, die Zähne hat, sprich, die auch Dinge durchsetzen kann, die auch Dinge sanktionieren kann. Wenn wir uns kurz vor Augen führen, ganz kurz zusammenfassend, historischer Rückblick, was haben wir im Bereich der Nukleartechnologien gemacht? Wir haben geforscht, dann haben wir die Atombombe gebaut, dann haben wir die Atombombe mehrfach eingesetzt, Und dann haben wir als Menschheit gemerkt, wenn wir so weitermachen, gibt es uns als Menschheit und den Planeten bald nicht mehr. Und haben uns deswegen dann zusammengerauft als internationale Gemeinschaft und haben Nukleartechnologien global reguliert und eine Institution geschaffen, die diese globale Regulierung auch durchsetzt. Ist die perfekt? Nein. Wird sie geopolitisch instrumentalisiert? Oh ja. Und insbesondere von den globalen Supermächten. Hat sie Schlimmeres verhindert? Ja. Und darum würde es auch in erster Linie bei IDA gehen. IDA sollte dafür sorgen, dass wir das ethisch positive Potenzial von DS noch besser nutzen, als wir das bisher tun. Und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir das ethisch negative Potenzial in den Griff bekommen. Mit der Wahrnehmung von drei Kernfunktionen. Erstens Marktzulassungsprozess. Wie kann es sein, dass ich, wenn ich als Pharmakonzern, aus der Schweiz kommt dieses Beispiel, wenn ich als Pharmakonzern ein Medikament auf den Markt bringen kann, will und eben nicht einfach sagen kann, ich hoffe jetzt mal, dass niemand dran stirbt, sondern eben einen Marktzulassungsprozess durchlaufen muss, um sicherzustellen, dass dieses Medikament dem Menschen und der Natur nicht schadet. Dieser Marktzulassungsprozess, der wird nicht einmal von Roche, Novartis etc. kritisiert. Also nicht in Frage gestellt in seiner Existenz. Sie kommen vielleicht mit kreativen Vorschlägen, wie man das schneller, effizienter, effektiver organisieren kann, aber dass es so einen Marktzulassungsprozess gibt, ist vollkommen unumstritten. Wie kann es sein, dass wir in einer solchen zukunftsweisenden Technologie wie DS nichts Vergleichbares haben? Deswegen, IDA würde einen Marktzulassungsprozess durchführen, wo menschenrechtsverletzende Produkte, wie zum Beispiel diese Kinderbilder sexualisierende App, niemals auf dem Markt landen dürfte, weil sie menschenrechts- und kinderrechtsverletzend ist. Und meine damit verbundene Hoffnung ist, dass ein Unternehmen, das mit dem Gedanken spielen sollte, eine Kinderbilder sexualisierende App auf den Markt bringen zu können, das Projekt umgehend abbricht, weil es genau weiß, das wird eh nie auf dem Markt landen, weil es eben diesen Marktzulassungsprozess gibt. Also sprich, ich setze da vor allem Hoffnungen in die präventive Wirkung dieses Marktzulassungsprozesses. Erste Kernfunktion. Zweite Kernfunktion von IDA, Monitoring. Also sprich, zu prüfen, kommt es mit oder durch DS zu Menschenrechtsverletzungen und dann entsprechend sanktionieren, intervenieren zu können. Wenn Sie jetzt vielleicht kurz denken, ist nicht ganz so realistisch, dann, weil global, weil komplex, dann möchte ich da zu bedenken geben, dass DS vom Datenfluss abhängt. Also sprich, wenn wir es wissen wollen, können wir wissen, wer da genau agiert. Und von Energie, das heißt, wir können auch zum Beispiel Datenfluss und Strom stören, abstellen, je nachdem, wie wir halt intervenieren und sanktionieren wollen. Und kleine Randbemerkung, die durchaus ein bisschen polemische Natur hat, aber wir haben es ja vor allem mit 5 bis 10 großen multinationalen Technologiekonzernen im Bereich von DS zu tun. Also das heißt, wir wissen eigentlich, mit wem wir reden müssen und es sind auch nicht ganz so viele. Dritte Kernfunktion. Förderung von technischer Zusammenarbeit auf globaler Ebene, weil wir dann gemeinsam schneller und präziser das ethisch positive Potenzial erreichen können. Erfreulicherweise, noch abschließend diese Bemerkung, erfreulicherweise hat diese Idee basierend auf meiner Forschung entstanden, also ich habe sie 2021 publiziert, sie hat die Unterstützung von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gefunden, sie findet die Unterstützung von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama. Die Unterstützung hat sie gefunden von Papst Franziskus, aber auch Papst Leo der 14. hat schon signalisiert, dass er eigentlich diesbezüglich den Weg von Papst Franziskus im Bereich von DS fortsetzen möchte. Dieser Vorschlag findet auch die Unterstützung von Sam Altman, dem Gründer und CEO von OpenAI. Sie findet auch die Unterstützung von vielen weiteren Unternehmerinnen und Unternehmern, von einem wachsenden interdisziplinären internationalen Netzwerk von Expertinnen und Experten. Und wenn Sie Teil dieser Nachbarschaft sein möchten, idaonline.ch, da gibt es auch einen Join-IDA. Button, einen Join-IDA-Button. Das ist kein Spendenaufruf, sondern nur die Möglichkeit, dass Sie ideell Ihre Unterstützung zum Ausdruck bringen können, weil wir aktuell sehr intensiv mit UNO-Mitgliedstaaten im Gespräch sind, das voranzutreiben. Wenn Sie vielleicht, letzter Satz von meiner Seite als Vorwarnung, dann ist der Ball bei Ihnen. Und das Ballbild musste ich bringen, weil ja heute auch noch ein Pokalspiel in Augsburg stattfindet. Also, dann liegt der Ball bei Ihnen. Letzter Satz von meiner Seite. Wenn Sie jetzt vielleicht denken, dass die geopolitische Atmosphäre, um das mal so zu beschreiben, nicht unbedingt dafür spricht, dass wir uns jetzt global auf irgendwas einigen können, ja, dann könnte ich das, kann ich das sehr gut verstehen. Möchte ganz kurz noch ein bisschen Hoffnung versprühen. Wir haben die globale Regulierung von Nukleartechnologien. Wir haben die Schaffung der Internationalen Atomenergiebehörde in Zeiten geschafft, die vergleichbar schwierig waren. Es war nämlich der Kalte Krieg. Und was man aus heutiger Sicht nicht glauben kann, was man aus der heutigen Sicht nicht glauben kann, ist, dass damals, wo die Idee aufkam, wir müssen Nukleartechnologien global regulieren und wir müssen eine solche Institution bei der UNO schaffen, es massiven Widerstand gab von den Industriestaaten und vom Privatsektor. Argument: Eigenverantwortung. Wir reden von Nukleartechnologie. Wir haben es damals geschafft. Ich bin zuversichtlich, dass wir es auch heute schaffen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Und jetzt kriegt der Peter erst mal was zu trinken. Weil ohne Wasser geht es nicht.
Aber die Enten sieht
Ja,
man euch, oder?
okay, super, danke schön. Man sieht der Techniker. Super, danke
Sehr gut,
schön.
danke.
Danke. Also vielen Dank, Peter, für den spannenden Vortrag. Ida ist nicht nur ein Mädchenname, haben wir gelernt. Ich würde Sie jetzt bitten, da wir knapp 20 Minuten haben, würde ich sagen, weil 19:01 Uhr geht die Tram. Ich habe das im Blick, ich bin eine Moderatorin, deswegen habe ich den Blick. Fragen würde ich erst aus dem Raum zu lassen und dann auch gerne aus dem Zoom. Und die Fragen aus dem Raum wiederhole ich nochmal, dass auch die Leute im Zoom die Fragen verstehen, weil die Raummikros in Zeiten datenbasierte Systeme nicht ganz so gut funktionieren. Also ich würde sagen, wer aus dem Raum fragen mag, jetzt gerne. Genau, bitte.
Genau, ich habe eine Frage zu Ida und zur Regulierung. Nämlich, also was wäre Ihr Vorschlag, wie man mit internem Einsatz von KI umgeht? Konkretes Beispiel: OpenAI hat wahrscheinlich schon im Endeffekt den Nachfolger GPT-6 bei sich und nutzt ihn momentan einfach nur intern für die eigene Forschung. Ist das überhaupt nicht auf dem Markt? Ist eigentlich auch nur so bekannt gegeben? Niemand von außen hat wirklich Einblick.
Okay, ich wiederhole die Frage. Peter, du kannst dann immer.
Super, ich kann jetzt nachdenken.
Also es geht um die Frage, wie die IDA eingesetzt werden kann im internen Gebrauch, wenn schon die nächste Version sozusagen im Unternehmen vorhanden ist und sozusagen hier auch Regulierung passieren soll. Ich glaube, es war auf die. Ja, genau. Okay.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Und in der Tat wäre die Idee, dass es bereits Teil des Marktzulassungsprozesses wäre, dass man eben auch transparent macht, woran man arbeitet. Dann mögen Sie vielleicht zu Recht denken, es geht es aber zu weit. Auch unternehmerische Freiheit, intellektuelles Eigentum von Unternehmern verstehe ich. Die Überlegung dahinter ist, dass wir einfach auch im Blick haben müssen, dass wir wahrscheinlich nicht alles technisch Machbare auch wirklich tun sollten. Und wir wissen aber aus der Innovationsgeschichte, dass wenn etwas mal geschaffen ist, es unvergleichbar schwieriger ist, dem dann irgendwie Einhalt zu gebieten, weil es da einen gewissen, Hans Jonas spricht da von einem gewissen Zwang, die Technik dann auch zu gebrauchen, die wir geschaffen haben. Und das ist so die Überlegung dahinter, da einfach entsprechend Transparenz auch zu fordern, von Unternehmern, um die ethischen Risiken, die durchaus eben auch mit DS verbunden sind, in den Griff zu bekommen.
Alina, wer ist nächstes gesehen?
Herzlichen Dank für den ganz tollen Vortrag. Es gab nur einen minimalen Punkt,
Ja.
wo ich entweder bin ich
Ja.
verstanden oder ich stimme dem nicht überein, nämlich als du gesagt hast, wir bewegen uns im rechtsfreien Raum. Wir haben die DSGVO, die schon umsetzt, die KI-Verordnung wird jetzt stufenweise umgesetzt. Immerhin erreichen wir was. Wie stehst du dazu?
Nein. Ah.
Also die Frage, die klare, strenge Moderatorin,
Alles
die
gut.
Frage ist es wirklich ein rechtsfreier Raum oder haben wir denn eigentlich schon, na, ich sage jetzt mal hart, genügend Gesetze?
Ganz herzlichen Dank für deine Frage. Also in der Tat möchte ich nicht bestreiten, dass wir diese Gesetze haben. Ja, Europa, genau. Und wir haben auch gewisse nationale Regulierungen, die sind auch als solche zu würdigen. Und da hast du natürlich recht, dann ist die Rede von rechtsfreier Raum schwierig. Wieso ich dennoch bei dem Begriff bleiben würde, wäre aus dem folgenden Grund, wenn wir uns anschauen, wie das entsprechende Recht durchgesetzt wird und was die Auswirkungen sind dieser Durchsetzung, also wie diese Durchsetzung auch funktioniert, dann würde ich weiterhin argumentieren mit dieser Färbung, dass wir da ziemlich rechtsfrei unterwegs sind. Also sprich, ich kann eben trotz dieser Gesetze gewisse Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun können sollten. Und da, also ist eher, was ich argumentieren würde, in jetzt zum Beispiel in Europa ist es vor allem ein Durchsetzungsproblem noch. Ja, ich würde es vielleicht und so in die Richtung gedacht, so. Aber in Anerkennung von dem, was da auch schon bereits besteht.
Okay, vielen Dank. Dann habe ich den Herrn in der Mitte.
Sie hatten relativ weit am Anfang gesagt, dass es demokratische Entscheidungen gab, die nachweislich manipuliert worden sind. Können Sie das vielleicht mit einem Beispiel irgendwie füttern? Also mich
Unbedingt.
interessiert vor allem, wie wird so dazu nachgelesen?
Also die Frage ist nach den Wahlmanipulationen, die durch KI passiert sind, schon in der Vergangenheit. Und es war jetzt die Frage, bring ein gutes Beispiel, damit wir das näher verstehen.
Hätte ich schon dort tun sollen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das ansprechen, weil sonst hätte ich das wirklich selbstkritisch betrachtet, wäre mir das misslungen. Dank Ihnen habe ich die Möglichkeit, das noch nachzuholen. Also es ging zum Beispiel, wissen wir, dass die USA, also ist es wissenschaftlich belegt, dass die US-amerikanische Präsidentschaftswahl 2016 mit Resultat Donald Trump, und in Klammer, es geht nicht darum, jetzt das Resultat zu kommentieren und zu bewerten, sondern wirklich nur die Feststellung, dass der Prozess, der zu dieser Wahl geführt hat, mit Daten von Facebook, die von Cambridge Analytica an den Meistbietenden weiterverkauft worden sind, entsprechend die entsprechend Wahlberechtigten in den USA manipuliert worden sind. Das Gleiche lässt sich auch belegen, auch dort wichtig, es geht nicht um die Kommentierung des Resultats. Beim Brexit-Entscheid ist das ebenfalls wissenschaftlich belegt. Und da gibt es noch, also weitere, leider weitere Beispiele. Also ich glaube, was insgesamt dazu noch einfach anzumerken ist, dass wir aktuell noch feststellen müssen, leider, dass Staaten die Wirkung von Deepfakes und die Möglichkeiten von Deepfakes völlig unterschätzen. Also dass wir mit Deepfakes politische Entscheidungen im letzten Moment noch kippen können, weil wir ja von schriftlichen Fake News wissen, wie lange die in den Köpfen der Menschen hängen bleiben, auch wenn sie offiziell widerlegt werden. Bei bewegten Bildern ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Faktor. Das kriegst du aus den Köpfen der Menschen nicht mehr hinaus.
Wenn Sie da Lust haben, was zu lesen, Deutsche Ethikrat hat damals 100 Seiten Stellungnahme dazu geschrieben. Da.
Sehr lesenswert.
Genau, wie das so ist, der Schweiz und Deutschland. Jetzt habe ich noch eine Frage aus dem Raum und dann gehe ich in den Zoom. Also, liebe Zoom-Teilnehmende, virtuell, macht euch bereit, schickt an Felia bitte Fragen. Aber erst Sie, den Herrn in der Mitte. Bitte schön.
Für mich, wenn Sie nur so ein bisschen die Frage sehen, die Analogie getroffen, diese Atomenergiebehörde, die aber auch erst dann geschaffen wurde, als die ersten Atombomben schon gezündet wurden. Also die Analogie dazu, ist es nicht eigentlich schon zu spät für sowas? Lässt
Also,
sich das alles noch einfangen?
die Frage ist aus dem Publikum, ist es nicht schon die Zeit, also ist die Atom, die KI, die DS-Bombe, so muss ich sagen, schon gezündet? Also ist es nicht eigentlich schon zu spät? Oder? Ja, genau.
Ganz
Klicker?
herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich würde in der Tat zustimmen, dass ich mir Ida früher gewünscht hätte, weil wir müssen uns auch wirklich vor Augen führen, wenn wir von Menschenrechtsverletzungen sprechen, Menschenrecht auf Datenschutz, Menschenrecht auf Privatsphäre. Der neueste Rechtsbereich, der ganz gezielt von multinationalen Technologiekonzernen unter Druck kommt, ist ja der Urheberrechtsbereich. Nehmen wir kurz das Urheberrecht, oder? Verletzungen des Urheberrechts führen dazu, dass Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihr Überleben finanzieren können. Also wenn sie Kunstschaffende sind und auf die Einnahmen aus ihren Urheberrechten, aus ihren Werken angewiesen sind, dann ist das bedrohlich für ihre Existenz, wenn zum Beispiel OpenAI einfach mal stiehlt und Urheberrechte verletzt. Also deswegen ja, ich hätte es mir früher gewünscht. Ich würde auch argumentieren, zweitens, ja, es gibt eine hohe Dringlichkeit, einerseits wegen dieser Rechtsverletzungen, aber auch deswegen, weil irgendwann kann es schon sein, dass der Moment wie zu spät ist. Also stellen Sie sich vor, wenn wir immer intensiver zum Beispiel in politischen Entscheidungen auf DS zurückgreifen, also nicht nur Politikerinnen und Politiker beim Reden schreiben, sondern leider dann auch, wenn sie wirkliche politische Entscheidungen fällen müssen, dass sie dann auf DS hören, dann bekommt natürlich diese Manipulationsmöglichkeit nochmal eine ganz andere Dimension. Und dann in dem Zeitpunkt dann eine globale Regulierung hinkriegen zu wollen, wird dann schon nochmal eine Spur ambitioniert. Also ja, es besteht Dringlichkeit. Und ich würde auch leider sagen, dass wir wirklich so DS-Bomben-Momente leider schon in Fülle erlebt haben. Also deswegen wirklich der dringliche Handlungsbedarf.
So, ganz kurzes Caring, du trinkst jetzt sowas, weil
Danke.
genug geredet. Also, okay, also die Zoom ist nur ganz kurz, hier vorne.
Das war super was von meinem Papa. Wir haben dabei verpasst, wo sie diesen Vortrag hatten, den sie dann heimlich nochmal im Gespräch an einer Stelle machen müssen. Also, es klingt nach Südkorea, aber Nordkorea, aber das habe ich nicht vergessen.
Okay, die Frage war, wo war der Vortrag? Also Peter, darfst
Ja, das ist jetzt der Charme der Online-Aufnahme. Ich habe vorher gerade freigegeben, dass das überall gezeigt werden darf. Und deswegen würde ich jetzt lieber, wenn es ginge, wenn es okay wäre, den Namen des Landes und den Namen der Universität nicht nennen, um dieser Universität nicht Schaden zuzufügen. Nur deswegen. Aber gern danach im persönlichen Gespräch.
okay. Also kurze Informations-Nicht-Weitergabe. Auch das muss es geben in diesen Zeiten. Liebes Zoom, liebe Felia im Zoom, gibt es Fragen aus dem Zoom?
Ja, vielen herzlichen Dank auch nochmal von Zoom-Seite für den anregenden Vortrag. Bisher haben sich. Ah, Moment. Ja, wir haben tatsächlich eine Frage reinbekommen. Ich lese mal vor. Sie haben vorhin gesagt, auch Sam Altman unterstützt die Initiative von IDA. Inwieweit glauben Sie, steht er tatsächlich dahinter oder ist das nicht eher als ein PR-Trick zu sehen?
Fragen gehabt, es muss ich nicht wiederholen. Alle
Genau.
Fragen verstanden, yeah.
Genau.
Peter,
Ja,
Ethics Washing oder nicht?
ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Vielleicht in zwei Teilen. Zunächst einmal auch zu meinem persönlichen Lernprozess. Ich musste als Ethiker auch lernen in geopolitischen Verhandlungen, dass es natürlich auch immer um die Motive geht, aber vor allem, wenn man so ein IDA-Projekt vorantreiben will und wirklich auch zu einem Resultat kommen kann, da muss man leider auch tolerieren, dass Menschen, Kräfte, Institutionen, Länder aus ganz unterschiedlichen Motiven ein solches Vorhaben unterstützen. Dies gesagt, ich kann Ihnen nicht jetzt mit wissenschaftlicher Genauigkeit sagen, was genau die Motive von Sam Altman sind, da dabei zu sein, weil die Begründung gegenüber von der Idee, die war natürlich inhaltlich stimmig. Ich möchte es mal dabei belassen. Er möchte aber im zweiten Teil dafür nützen, noch kurz etwas zu Ethics Washing zu sagen. Und dann machen Sie selber die Verbindung. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass wir sowohl als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch als Bürgerinnen und Bürger, als Menschen, die politisch interessiert sind oder sich auch gesellschaftlich engagieren, viel, viel, viel kritischer hinschauen im Bereich von DS. Und wenn PolitikerInnen oder wenn UnternehmensvertreterInnen Phrasen wie vertrauenswürdige und verantwortungsvolle DS oder sie werden eure Freunde sein, kauft euch einen DS-Freund oder kauft euch einen DS-Companion, der euch dann durchs Leben
Ich bin
begleitet.
schon voll auf DS. Ich weiß nicht, wie es Ihnen
Dass wir
geht,
dann,
aber ich
Stopp sagen und wirklich darauf hinweisen, dass das einfach nicht stimmt, was da behauptet wird. Nehmen wir den DS-Freund, weil das jetzt gerade eine Welle ist, die Europa in Kürze erreichen wird, weil in den USA ist das schon gang und gäbe, dass Eltern ihren Kindern DS-Freunde kaufen, um sie davor zu bewahren, dass sie total vereinsamen. Also im größeren Zusammenhang, wenn ich das kurz erläutern darf, im größeren Zusammenhang haben eigentlich die gleichen multinationalen Technologiekonzerne mit Social Media, die ich eigentlich als asoziale Medien bezeichnen würde, weil sie von Anfang an als Suchtprodukte gebaut worden sind. Das wissen wir unter anderem dank des Co-Gründers von Facebook, Sean Parker, der das öffentlich gemacht hat. Man hat sich gleichsam überlegt, wir wollen möglichst viel Geld verdienen. Wie kann man möglichst viel Geld verdienen, wenn man ein Produkt hat, von dem die Menschen abhängig und süchtig sind? Tabak war besetzt, Alkohol war besetzt, Drogen ist ein bisschen schwierig mit dem Gesetz. Also schaffen wir einen technologiebasierten Mechanismus, der Menschen von Hormonen, Glückshormonausschüttung abhängig macht. Und der Effekt, einer der negativen Effekten von sozialen Medien ist, dass Kinder und Jugendliche vereinsamen. Und nicht nur Erwachsene auch, aber wir schauen auch bei den Kindern und Jugendlichen besonders hin. Und jetzt haben die gleichen multinationalen Technologiekonzerne, vor ein paar Wochen hat das Mark Zuckerberg global lanciert, KI, DS, Freunde. Also, liebe Eltern, macht euch keine Sorgen, eure Kinder sind jetzt und Jugendliche sind jetzt vereinsamt, aber wir haben die Antwort, nämlich wir haben ein neues Tool, ein neues DS, mit dem dann ihr eure Kinder und Jugendliche den Alltag verbringen können. Und hier ist wichtig, dass wir eben als Bürgerinnen und Bürger, als Menschen dagegen halten und sagen, wir lassen uns nicht entmündigen von 5 bis 10 multinationalen Technologiekonzernen, weil DS nie Freundinnen und Freunde sein können, weil es ist Einwegkommunikation. Es ist den DS nicht einmal egal, was mit diesen Kindern und Jugendlichen los ist. Wir haben leider auch schon Fälle, wo sich Kinder und Jugendliche im Austausch mit DS-Freunden, aber mittlerweile auch im Austausch mit ChatGPT umgebracht haben, aufgrund von Ratschlägen. Also beim DS-Freund war es noch expliziter. Da ging es darum, dass ein 11-jähriger Bub aus den USA DS gefragt hat: Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich treffen. Und die DS hat geantwortet: Dieser DS-Freundin, es ist nicht möglich. Dann hat der Bub dreimal insistiert und beim dritten Mal hat dann die DS-Freundin gesagt: Wir können uns schon treffen. Musste ich einfach umbringen. Und der Bub hat dann die Waffe der Mutter genommen und hat sich erschossen. Jetzt laufen da mehrere Klagen in dieser Hinsicht, weil dank der Chat-Protokolle das sehr gut nachvollziehbar ist. Das Erschreckende an dieser Geschichte ist, dass das Unternehmen Character AI nach diesem Vorfall ohne grundlegende Anpassung der Policy ein Milliardeninvestment von Google bekommen hat. Also mir scheint, wir müssen da wirklich aufwachen, mit wem haben wir es da zu tun. Das sind multinationale Technologiekonzerne, die null, aber null Respekt für Rechtsstaatlichkeit, für Menschenrechte, für Demokratie haben. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das basiert auf öffentlichen Aussagen von Chefs von multinationalen Technologiekonzernen sich sogar öffentlich hinstellen und damit prahlen, dass sie Gesetze verletzen. Und das so lange tun, solange die Bußen und die Sanktionen tiefer sind als der wirtschaftliche Gewinn, den sie mit diesen Gesetzesbrüchen erreichen. Und das hat schon nochmal eine andere Qualität. Also ich finde es schon erstaunlich, wenn man als Ethiker lobt, dass früher Unternehmen sich vielleicht auch mal nicht ans Gesetz gehalten haben, aber zumindest so dezent waren und anständig, dass sie das im Geheimen gemacht haben. Also wenn ich das schon loben muss, merken Sie, wie schlimm es eigentlich heute steht. Und wir müssen als Rechtsstaat, wir müssen als internationale Gemeinschaft unbedingt mit rechtsstaatlichen Mitteln, die wir haben die entsprechenden rechtsstaatlichen Instrumente, da dagegen zu halten.
Okay, von meiner Seite wäre das jetzt ein gutes Schlusswort. weil ich würde sagen, 1844, 1901 dran, damit nur zwei, drei Fragen beantwortet können, machen wir Schluss.
Alles.
Wichtigste, die schon öfter da waren, wissen das. Es
Ja.
gibt immer ein Geschenk
Oh.
und das Geschenk ist ein Honig von Augsburger Uni-Campus-Bienen. Also
Sensationell.
sind
Das
hier
ist.
am Unicampus unterwegs und sammeln Honig und das kann man alles, also das kann man überall mitbringen, Zug, Flugzeug, genau. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Ganz herzlichen Dank.
Genau, weil weiter Weg. 5 Minuten bist du noch zu Fragen bereit. Und für alle anderen, es gibt Getränke draußen, die im Zoom, sorry, keine Getränke, deswegen muss man herkommen, die da sind. Es gibt Getränke. Gern noch ein bisschen zusammenstehen, diskutieren. Es gibt, glaube ich, genügend Stoff zu diskutieren. Das wäre es nicht. Ich schaue drauf, dass der Peter pünktlich zur Tram kommt. Also wer ihn was fragen wird, jetzt. Und wir sehen uns nächste Woche zu Sebastian Krüglers Vortrag: Fahrverhalten autonomer Fahrzeuge, ein Fall für die Risikoethik aus der Automobilindustrie. Es wird spannend. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ab jetzt mal Applaus für dich, Peter. Vielen Dank fürs Kommen.